Es geht ja eigentlich um das aktuelle Zeitgeschehen im Licht biblischer Prophetie. Zwei Dinge, fast ein zusammenhängendes Thema, können dahin zusammengefasst werden, nämlich die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung biblischer Prophetie in unseren Tagen. Das ist sehr wichtig, speziell für alle, die glauben, dass die Heilige Schrift wirklich Gottes Wort ist. Der Feind Gottes und der Menschheit hat versucht, Zweifel an Gottes Wort in die Gedanken der Menschen zu streuen. Man bringt Argumente und sagt, die Bibel ist ja so oft übersetzt worden und so weiter und so weiter. Und wenn sie tausendmal übersetzt worden wäre, ich spreche einige Sprachen, so kann man immer das Gleiche in der anderen Sprache zum Ausdruck bringen. Und wir haben in der Tat ein Buch Gottes in Händen, die Heilige Schrift Gottes, untrügliches, ewig bleibendes Wort Gottes. Und von diesem Wort hat unser Herr selber gesagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber sein Wort nicht. Und so haben wir mitten unter all den Menschenworten, haben wir etwas, auf das wir uns verlassen können, etwas, das wahr ist, das stimmt, hinter dem Gott steht. Und wir sind davon überzeugt, dass alle diejenigen vor Gott bestehen werden, die sein Wort als wahr glauben und jedem Zweifel absagen. Wir haben bereits den Gedanken gehört, dem Herrn zu folgen. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel. Ich lese am liebsten aus der Übersetzung von Dr. Hermann Menge, weil sie dem heutigen Deutsch ein wenig mehr Rechnung trägt. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 12. Hier spricht unser Herr. Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Aus dem Matthäus Evangelium, dem 13. Kapitel, lese ich Vers 10 und 11 und dann Vers 16 und 17. Da traten die Jünger an Jesus heran und fragten ihn, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er antwortete, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, jenen aber ist es nicht gegeben. Vers 16. Aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hätten gerne das gehört, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. In Offenbarung Kapitel 2 und 3 finden wir die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Am Ende eines jeden Sendschreiben heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die geistlichen Dinge müssen geistlich beurteilt und können nur durch Offenbarung des Heiligen Geistes verstanden werden. Man hat aus dem Worte Gottes eine hervorragende Theologie gemacht. Die Philosophie gesellte sich dazu, aber die Offenbarung, wie sie Propheten und Apostel durch den Geist von Gott bekommen hatten, ist zum großen Teil verloren gegangen. Doch Paulus schreibt an die Korinther, der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Und liebe Freunde, ihr Kommen zu diesem Vortrag muss sich gelohnt haben. Es muss heute Abend hier vom Himmel her etwas geschehen. Sie müssen innerlich erfasst werden und wissen, er hat nicht nur jemand einen Vortrag gehalten, sondern da hat Gott durch sein Wort zu mir, zu uns gesprochen und hat sein Wort verklärt und lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Ich habe vorhin die beiden Begriffe schon erwähnt, die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung biblischer Prophetie. Wir müssen also wissen, dass Gott einen Zeitplan hat. Man kann nicht einfach sagen, das bleibt alles, wie es ist. Es bleibt nicht, wie es ist. Wir haben die Verheißungen in der Heiligen Schrift. Ich lese Ihnen einige davon. Johannes Kapitel 14, Vers 2 und 3, hier spricht unser Herr, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und wenn ich hingegangen bin, euch die Stätte zu bereiten, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Wir haben eine größere Anzahl Verheißungen aus dem Munde des Herrn, dass er wiederkommen wird, um die Seine von dieser Erde zu nehmen, ihr die katastrophalen Gerichte über diese Menschheit kommen, die ja Gott den Rücken gekehrt hat und zum größten Teil in einer frommen Religion zu finden ist, aber nicht mit einer direkten Verbindung zu Gott. Ehe die Gerichte Gottes, auf die wir noch kommen werden, diese Erde treffen können, wird der Herr wiederkommen und die Seinen zu sich nehmen. Auch wenn jemand jetzt sagen möchte, es sind schon fast 2000 Jahre vergangen, als der Herr dieses sagte. Seht, wir haben gerade einen kleinen Traktat geschrieben mit dem Begriff Vision 7000, wurde schon erwähnt. Bei Gott ist tatsächlich ein Tag wie unsere 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. So steht's im Alten und im Neuen Testament geschrieben. Und Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen. Er ruhte am 7. Tage von all seiner Arbeit und er segnete und heiligte den 7. Tag. So sind wir jetzt in der Tat nahe der 6000 Jahre von Adam bis jetzt. Und das 7. Jahrtausend, ihr könnt es in Offenbarung Kapitel 20 nachlesen, wird das 1000-jährige Christi auf Erden sein. Daran führt kein Weg vorbei. Das hat Gott so in seinem Wort gesagt und so wird es sein. Ich wiederhole mich, auch wenn Menschen es nicht wahrhaben wollen oder glauben können, so wird es trotzdem geschehen. Und wir leben jetzt tatsächlich am Ende der Gnadenzeit. Es ist die Endzeit, in der wir leben. Wir haben keine Möglichkeit heute Abend, speziell in das letzte Buch der Bibel, in die Offenbarung hineinzugehen. Aber da ist alles schon geschrieben, wie es jetzt vor unseren Augen Gestalt annimmt und geschieht. Auch wenn wir die Evangelien lesen, können wir feststellen, in welch einer Weise der Herr Jesus die Endzeit beschrieben hat und dann ausführte und sagte, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Es wird ein Ende der Gnadenzeit geben und es wird einen neuen Anfang, einen herrlichen Anfang mit Gott geben. Es wird Friede sein auf Erden, nicht der Friede, den Menschen jetzt politisch und religiös herstellen, sondern der Friede mit Gott. Und wenn der Herr als Friedefürst herrschen und regieren wird, dann wird auch Sein gebunden sein und nichts Böses wird mehr auf Erden geschehen. Zu dem Thema der Wiederkunft des Herrn. Lasst mich bitte noch schnell zwei, drei Stellen lesen, damit Sie alle wissen, dass es auch so in der Bibel steht. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 9 bis 11. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und als sie ihn noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einem Mal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen, die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Im Matthäus-Evangelium, im 25. Kapitel, wird uns sein Kommen als Bräutigam geschildert und beschrieben. Und dann wird uns auch gesagt, dass die Tür verschlossen wird. Hier heißt es von Vers 6, um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei. Der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Wer eine Bibel hat und dieses nachlesen möchte, kann es ja tun. Hier wird uns berichtet, der Bräutigam kam und diejenigen, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein. Es wird also geschehen, am Ende der Gnadenzeit, am Ende des Tages des Heils, dem wir jetzt nahen, dass der Herr wiederkommen wird als Bräutigam, um seine Braut in die himmlische Herrlichkeit zu nehmen. In Offenbarung 19 steht geschrieben, und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Es gibt mehrere Kommen des Herrn. Auch darüber habe ich eine Broschüre in aller Kürze verfasst. Es gibt das Kommen des Herrn, als Bräutigam die Braut heimzuholen. Dann gibt es ein Kommen, wenn er mit all den Feinden abrichten wird und wenn er dann das Reich aufrichten wird. Uns interessiert am meisten die Wiederkunft des Herrn und unsere Zubereitung auf diesen großen und herrlichen Tag. Denn es steht geschrieben, selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Ich habe dem Herrn mit knapp 18 Jahren gesagt, als ich zu predigen begann, dass ich so predigen möchte, dass diejenigen, die das Wort Gottes aus meinem Munde hören, die Möglichkeit haben, bei Gott in der Herrlichkeit zu sein. Ich bin nicht hier, um irgendeinen Menschen nach dem Munde zu reden, bin auch nicht hier, um jemanden zu verletzen, aber ich bin hier, im Namen des Herrn, den klaren, schmalen Weg aufzuzeigen, der zu Leben führt und auch deutlich zu sagen, dass der breite Weg, auf dem wir alle von Natur aus sind, zum Verderben führt und viele sind es ihrer, die darauf wandeln. Der Mensch muss seine Entscheidung für Christus treffen und damit für sich selber und für das ewige Leben. Denn nur in Christus hat Gott sich der Menschheit persönlich offenbart. Und nur in Christus können wir eine persönliche Begegnung mit Gott haben. So steht es in 2. Korinther, im 5. Kapitel, im 19. Vers. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und die Botschaft, die als erstes verkündigt werden muss, lautet: Lasset euch versöhnen mit Gott. Ich will Ihnen auch darin die Wahrheit sagen. Oder Peter erwähnt ja, dass es Menschen gibt, die anderen einen Bären aufbinden, aber nicht möchten, dass man es mit ihnen tut. Sie wollen die Wahrheit wissen. Es ist einfach notwendig. Es muss gesagt werden, dass jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wurde, ist von Gott getrennt. Es gibt keine Handlung auf Erden, die den Menschen mit Gott verbinden könnte. Nur durch den Glauben an Jesus Christus, an das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha, nämlich an das, was Gott getan hat, zu unserem Heil. Daran müssen wir glauben, um selig zu werden. Und deshalb sagt auch die Heilige Schrift: Glaube an den Herrn Jesus Christus, nicht an eine Kirche, nicht an eine Institution, an ein System, sondern wirklich als Glaubensobjekt müssen wir den Herrn Jesus vor Augen haben. Nur so können wir selig werden. Es gibt keine Möglichkeit, Menschen in das Reich Gottes hineinzulehren. Das gibt es nicht. Wir müssen hineingeboren werden. Jesus sagt deshalb im Johannesevangelium, im 3. Kapitel: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und er sagte weiter: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Also müssen wir durch den Geist geboren werden. Nur so können wir in das Reich Gottes hineinkommen und dann auch geistliches Verständnis für das haben, worum es im Reich Gottes geht. Kommen wir zu unserem Thema zurück, die Wiederkunft Jesu Christi. Nun mögen Sie fragen: Wie kommt es, dass wir jetzt behaupten, dass es soweit sein könnte und nicht schon früher? Ich habe es anzudeuten versucht. Gott hat für alles eine bestimmte Zeit. Es gab bestimmte Tage in der Geschichte und in der Heilsgeschichte. Es gab besondere Ereignisse zu bestimmten Zeiten, wo Gott in die Geschichte eingegriffen hat. Wir haben es ja bereits erwähnt von den Einteilungen Gottes, waren ja fast 2000 Jahre, von Adam bis Abraham, dann wieder ungefähr 2000 Jahre von Abraham bis Christus. Und jetzt haben wir wieder eine Zeitspanne von beinahe 2000 Jahren. Und damit sind dann insgesamt in Kürze die 6000 Jahre zusammen. Und es wird etwas geschehen. Ich werde Ihnen heute noch einige Bibelstellen lesen, aus denen auch Sie ganz klar und deutlich entnehmen werden, dass wir jetzt in der Endzeit leben, dass die biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt, dass die Wiederkunft des Herrn nahe bevorsteht und der Tag des Heils seinem Ende zugeht und dann der Tag des Herrn, der ja brennen wird, wie ein Ofen hereinbrechen wird über die gottlose Menschheit, die nicht das Heil in Christo angenommen hat. Ich möchte aus Lukas oder vielleicht zuerst aus Matthäus 24 und dann aus Lukas 21, um der Reihenfolge willen lesen. Matthäus 24, hier spricht der Herr von Vers 4 bis 8, von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von teuren Zeiten, die kommen würden zum Ende hin. In Vers 7 heißt es, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Auch Hungersnöte werden eintreten, Erdbeben hier und da stattfinden und so weiter. Und dann sagt der Herr in Vers 8, dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen, nicht das Ende. Die Einleitung, genau, bitte sind Sie mir da nicht böse, aber wenn eine Frau Mutter werden soll, dann stellen sich Wehen ein. Sie werden intensiver. Und man weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Hier sagt der Herr, dies alles ist erst der Anfang der Wehen. Aber wenn die Wehen einsetzen, dann weiß man, dass irgendetwas in Kürze geboren werden wird. Also, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten, alle Arten von Katastrophen kommen über die Menschheit. Auf einem Erdteil ist Hungersnot, auf dem anderen Krieg, am dritten Erdbeben. Alles ist schön über die ganze Erde verteilt. Überall kann man sagen, was der Herr sagte, erfüllt sich vor unseren Augen. Wichtig hierbei ist, dass wir begreifen, dieses ist nicht auf das direkte Ende bezogen, sondern auf die Einleitung hin zum Ende, weil er ja gesagt hat, dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Und dann, wenn es soweit ist, beruhigt sich alles und hören Sie, mit welch einer Genauigkeit der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren passend für unsere Zeit geschrieben hat. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, von Vers 1. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftliche Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt kommt der Schlüssel, um die Zeit zu erkennen. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt Sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und Sie werden sicherlich nicht entrinnen. Der Herr spricht von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Katastrophen jeder Art, von Tod und Trübel. Paulus schaut an das Ende der Endzeit. Und er spricht nicht mehr von Kriegen und Kriegsgeschrei, sondern von Friede und Sicherheit. Ich brauche mich hier nicht hervorzutun, aber durch die Gnade Gottes ist es mir geschenkt worden, das Wort durch Offenbarung des Geistes zu verstehen. Und ich bin Gott dankbar dafür, auch die Entwicklung, wie sie jetzt vor sich geht, mit der Heiligen Schrift zu vergleichen. Und ich bin kein Politiker, ich wäre es gerne geworden, wenn ich nicht gepredigt hätte, dann wäre ich es bestimmt geworden. Aber hier geht es jetzt um Folgendes. Es wird uns gesagt, zu der Zeit, wo es um Frieden und Sicherheit geht, überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christo, wir haben, ja, Sie sind ja alle noch jung, aber meine Generation, wir haben es ja noch erlebt, was Krieg bedeutet. Ich habe selber die Toten gesehen, nicht nur Menschen, Pferde und Kühe. Ich habe sehr vieles tot gesehen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, direkt von fast Königsberg, bis Magdeburg zu Fuß gegangen, den ganzen Rückmarsch. Ich habe sehr viel gesehen, sehr viel miterlebt. Und die Statistik sagte, dass etwa 55 Millionen im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Es war schon schlimm. Es war wirklich schlimm. Nun wird uns aber gesagt, dass all diese Kriege und so weiter noch nicht das Ende sind. Ganz zum Ende sollte Friede und Sicherheit herrschen. Und alle, die mich predigen gehört haben, wissen, als Herr Gorbatschow 1986, was 85 glaube ich schon, zur Macht kam, habe ich einfach gesagt, das ist der Mann dieser Stunde. Gott hat ihn dazu benutzt, dass heute ganz Osteuropa frei ist. Ohne ihn wäre nichts, auch in unserem Lande, nichts gelaufen. Er war es, den Gott dazu nutzte, die Weichen zu stellen, den Kalten Krieg zu beenden, eine Abrüstungskonferenz nach der anderen vorzuschlagen. Und gegen Star Wars und was es alles war, hat er standgehalten und durchgezogen. Er ging ja so weit, dass man den Kopf schütteln müsste oder musste. Und siehe da, es hat sich bezahlt gemacht. Ich schreibe es eigentlich jetzt sehr deutlich in der zweiten Ausgabe dieses Traktats. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das britische Empire zusammengefallen. Es gehörten 49 Staaten zu dem gesamten Bund unter der englischen Krone. Und jetzt fällt das russische Reich zusammen. Und was entsteht? Das altrömische Reich entsteht jetzt vor unseren Augen. Und ich könnte Sie zur biblischen Prophetie des Propheten Daniel und der Offenbarung nehmen und Ihnen zeigen, dass die letzte Macht hier in Zentraleuropa und der römische Herrschaft die letzte Weltmacht sein wird. Nicht nur eine europäische, sondern zu einer Weltmacht werden wird. Weltmacht Nummer eins. Aber ich wollte ja gar nicht in den politischen Teil hineingehen. Den braucht man nur am Rande zu streifen. Aber bitte, wer hat das alles so arrangiert? Historische Feinde sind zu Freunden geworden. Ost und West gilt nicht mehr. Die Grenzen sind gefallen. Die Mauer ist aufgeräumt und so weiter. Wir, die wir das bewusst miterlebt haben, werden ja auch den 9. November letzten Jahres nicht vergessen, als das Brandenburger Tor geöffnet wurde. Warum geschehen all diese Dinge, ist doch die erste Frage. Warum bist du vor 30 Jahren? Warum jetzt? Weil die Zeit gekommen ist, wo diese Schrift Erfüllung finden muss, Friede und Sicherheit um jeden Preis. Man kann keinen Kalten Krieg weiterführen und dann die Schrift erfüllt sehen, dass da nun Friede und Sicherheit herrschen soll. Also musste alles so geschehen, damit die Heilige Schrift vor unseren Augen Erfüllung finden kann. Paulus hat hier ja geschrieben, dass wir Zeit und Stunde nicht wissen brauchen. Das tut auch gar nicht nötig. Wohl aber, und das möchte ich jetzt aus Lukas 21 lesen, hat der Herr uns gesagt, wenn wir dies alles sehen, so erkennen wir daran, dass die Zeit nahe ist. Und zwar Lukas 21, 29 bis 32. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dieses alles eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Mit dem Gleichnis des Feigenbaums, das wissen alle Bibelleser, ist das Volk Israel gemeint. Schon im Alten Testament, im Propheten Hosea, im 9. Kapitel, im 10. Vers, ist das Volk Israel als Feigenbaum bezeichnet worden. Nicht nur das Volk Israel hat ausgeschlagen und wurde selbstständig, ganz Asien, ganz Afrika hat sich von der Kolonialherrschaft befreit, haben alle ihre Unabhängigkeit bekommen. Ich kenne da zum Beispiel Afrika von einem Ende bis zum anderen, von Senegal bis Dar es Salaam. Ich kenne die Länder, als sie noch unter den Kolonialmächten waren, und kenne sie nach ihrer Unabhängigkeit. Seht, das musste so geschehen, dass alle ausgeschlagen haben, um ihre Selbstständigkeit, ihre Neutralität zurückzubekommen. Und besonders das Volk Israel, das ja seit den Tagen Nebukadnezars ja nun überall hinwanderte und seit 70 nach Christo zum letzten Mal und endgültig in der Welt zerstreut wurde. Und jetzt, nach einer solch langen Zeitspanne, sind sie wieder aus über 100 Ländern zurückgekehrt in das Land der Verheißung. Auch das möge mir nicht als politische Einmischung angerechnet werden, aber es schmerzt mich in der Tat, wenn man da von besetzten Gebieten spricht. Wer die Grenzen, wie Gott sie gesetzt hat für das Volk Israel, im Mose und im Josua nachliest, der wird feststellen, dass Israel noch auf der Ostseite des Jordans, wo die 2,5 Stämme angesiedelt waren, noch einen großen Teil zu bekommen hat. Es ist ein Politikum, und zwar ein schlechtes Politikum, dass man dort von den besetzten Gebieten spricht. Niemand spricht, dass Ostpreußen besetzt ist oder Westpreußen, Mauern, Schlesien, davon spricht kein Mensch. Und noch andere Teile überall. Aber dort in Israel. Und auch das kann deutlich genug gesagt werden. Es ist alles jetzt schon eingeleitet zu der großen Auseinandersetzung, die nördlich von Jerusalem stattfinden wird. Ich hoffe, dass es noch ein wenig dauert, zumindest solange, bis wir die Verkündigung des Evangeliums in eine Welt hinausgetragen haben, ob es Monate oder Jahre sein werden. Aber ich habe vom ersten Tag, als Saddam Hussein Kuwait besetzte, gesagt, es geht gar nicht um Kuwait. Es geht nur um Israel, und zwar gegen Israel. Um dann sagen zu können, auch die müssen aus den besetzten Gebieten raus, die müssen räumen. Wenn ich zu räumen habe, sollen die auch räumen. Und die ganze Welt wird aufgebracht werden gegen Israel in einem solchen Ausmaß, dass es nicht mehr zu bremsen sein wird. Wir haben ja einige Zeitungsartikel gelesen. Ich hatte mir auch einen mitgebracht, der vom Saddam Hussein berichtet worden ist. Oder er hatte einen Traum, dass Mohammed ihm erschienen sei. Und er habe ihm gesagt, die Raketen seien falsch gerichtet. Die zielen nicht auf den Richtigen. Und wer der Richtige ist, wissen wir alle in deren Augen. Solange sie auf Saudi-Arabien zielen, ist das nicht der Richtige. Würden sie auf Israel zielen, dann wäre das schon das Richtige. Aber seht, nichts kann vorher geschehen. Es muss für alles die richtige Zeit kommen. Und erst dann geschieht es. Und es wird tatsächlich so passieren, wie es hier im Worte Gottes geschrieben steht. Sacharja Kapitel 14, es heißt hier von Vers 12, darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr alle Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde ziehen werden. Er wird ihr Fleisch vermodern lassen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Die Augen werden ihnen in ihren Höhlen vermodern und die Zunge ihnen im Munde verwiesen. So steht schon in der Bibel. Und was sagt das hier? Wenn der seine Giftgase dort ausschüttet, wird Gott den Wind kommen lassen und wird die Feinde in die Grube hineinfallen lassen, die sie anderen gegraben haben. Das, was die Feinde Israels, die von Gott erwählten Völke, antun wollen, das wird ihnen angetan werden. Und ihr habt ja selber mitgehört, vielleicht zum Teil auch mitgelesen, wie genau es beschrieben wurde, während sie noch auf den Füßen stehen, verwesen ihnen die Zunge und die Augen fallen aus dem Körper, alles, während sie noch auf den Füßen stehen. Also wird das geschehen, was man jetzt schon vorbereitet, um da den Gang auszumachen. Ich lese aus Sacharja 12, Vers 3. An jenem Tage will ich Jerusalem zu einem Hebelstein für alle Völker machen. Alle, die ihn aufheben wollen, werden sich unfehlbar wund an ihm ritzen, wenn alle Völker der Erde sich gegen die Stadt versammeln. Es ist nun einmal so, Gott hat es in seinen Worten vorausgesagt, es ist das auserwählte Volk. Natürlich waren sie ungehorsam, wir waren es auch, und sie mussten sehr viel leiden. Das tut uns sehr weh, das tut uns leid. Aber Gott wendet ja alles zum Guten. Im fünften Siegel, in Offenbarung 6, lesen wir ja, dass sie um Rache geschrien haben, deren Blut auf Erden vergossen wurde. Und es wurde ihnen ein weißes Gewand gegeben. Und sie sollten sich gedulden, bis auch die übrigen, so wie sie den Tod erleiden würden. Es ist also in der Tat so, dass die Geschichte des Volkes Gottes auf dieser Erde eine Leidensgeschichte ist. Und die Heilige Schrift sagt es, von dem Blute Abels bis zu dem Blute Zacharias, der vor dem Brandopferaltar ermordet worden ist, floss all das Blut schon während der Zeitspanne des Alten Testaments. Satan rächt sich an dem Volke Gottes hier auf dieser Erde. Dann wurde Johannes enthauptet, Christus wurde gekreuzigt, viele der Apostel und andere haben dann die Märtyrertod erleiden müssen. Und wenn man so in die Kirchengeschichte hineinschaut, dann gab es die Kreuzzüge, es gab die Religionskriege, es gab die spanische Inquisition, es gab die Verfolgungen und das Blut der Gläubigen ist geflossen. Und bitte, sind Sie mir nicht böse, aber das Blut floss zum größten Teil durch die organisierte Religion im Römischen Reich. Und die römische Kirche hatte das alleinige Sagen. Wer nicht mit ihr war, war ja gegen sie. Und alles, was gegen sie war, konnte eben nicht geduldet werden. Millionen Menschen haben eben von dieser Weltinstitution die Beförderung aus diesem Leben in das Jenseits bekommen. Mit welchem Recht möge Gott an jenem Tage, wenn er gerecht richten wird, selber beantworten. Aber es kann uns auch passieren, dass wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn als biblisch Gläubige noch eine Verfolgungszeit werden mitmachen müssen, denn auch das geht aus den Beschreibungen im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung sehr klar hervor. Aber der Herr sagte ja, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sondern vor denen, die die Seele töten können. Noch kurz einige Gedanken, was die Endzeit betrifft. In Lukas Kapitel 17 sprach der Herr über die letzten Tage und hat sie verglichen mit der Zeit Sodoms und Gomorras, mit der Zeit Noahs und so weiter, um uns wissen zu lassen, was nun tatsächlich am Ende sein wird. Menschen lassen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen. Sie gehen ihre eigenen Wege, behalten aber äußerlich die Form der Religion an, so dass es noch aussieht, als sei es christlich. Spricht heute mit den Leuten, die noch christlich sind, nach außen über Christus und ihr werdet ausgelacht. Nehmt mal die Bibel zur Hand und spricht mit euren Nachbarschristen über Gottes Wort. Mit dem Moment ist alles aus. Die äußere Form wird noch beibehalten. Man geht noch zu dem Gottesdienst. Es gehört zum guten Ton. Es ist Tradition geworden. Aber wo ist das Herz? Wo ist Gott in der Sache? Haben die Menschen eine Verbindung mit Gott gefunden? Ist die große Frage. Hier wird uns in allem Ernst vor Augen geführt, dass es bei dem Kommen des Herrn so sein wird, wie es war in den Tagen Sodoms und in den Tagen Noahs und so weiter. Ihr könnt es in Lukas 17 von Vers 26 lesen. Und wie es in den Tagen Noahs zugegangen ist, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Man aß und trank, heiratet und wurde verheiratet, bis zu dem Tage, an welchem Noah in die Arche einging. Und die Sintflut kam und allen den Untergang brachte. Ebenso, wie es in den Tagen Lots zugegangen ist. Man aß und trank, man kauft und verkaufte, man pflanzte und baute. Aber an dem Tage, an welchem Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Hört jetzt, was im Vers 30 steht. Ebenso wird es auch an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Ebenso wird es an dem Tage sein, an welchem der Menschensohn sich offenbart. Dann geht es immer weiter und weiter. Und in Vers 34 lesen wir, ich sage euch, in der betreffenden Nacht werden zwei auf einem Lager liegen. Der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden an derselben Handmühle mahlen. Die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen werden. Da erwiderten ihm die Jünger mit der Frage, Herr, wo denn? Er aber antwortete ihnen, wo das Aas ist, da versammeln sich die Geier. Es ist einfach so, dass wir jetzt damit rechnen müssen. Es ist nicht gut, das sagen zu müssen. Am liebsten würde man ja den Menschen eine Hoffnung auf dieser Erde geben, die herrlich und in Freuden ist. Es gibt eine Zukunft, eine herrliche Zukunft für jeden von uns, aber nicht ohne Gott. Nicht ohne Gott. Die Zukunft, die herrliche Zukunft für alle Zeit und Ewigkeit gibt es, aber nur in Verbindung mit Gott. Nur wenn wir die Gnade, das Heil, die Vergebung und alles, was Gott uns in Christo bereitet hat, annehmen, wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, dass aus Menschenkindern Gotteskinder werden, Menschen, die eine persönliche Verbindung und Gemeinschaft mit Gott haben, die von einem Tag und von einer Stunde berichten können, wo sie eine wirkliche Bekehrung, ein Hinwenden zu Gott, ein Erlebnis bewusst mit Gott gemacht haben und so in das Reich Gottes hineingeboren worden sind, dem Schaut. Hier sagen die Heilige Schrift, zwei werden auf einem Bette sein, zwei an einer Mühle, zwei auf dem Felde. Immer wird einer genommen, der andere bleibt zurück. Was hat uns das zu sagen? Das eine ist ein Gotteskind, eine Seele, die auf die Wiederkunft des Herrn wartete, die sich zubereiten ließ, die vielleicht sogar gebetet hat, ach komm, Herr Jesus. Und das andere ist jemand, der an der Gnade und im Heil vorbeigegangen ist. Gott wird ja nur die Seinen zu sich nehmen. Er will ja keinen Aufstand im Himmel. Wer dort nicht sein möchte, der braucht da nicht zu sein. Jeder wird da sein, wo er sein möchte. Ob Sie das so glauben können, sehr verehrte Damen und Herren, oder nicht. Aber ich habe schon Leute sagen hören, ich möchte Kohlen schaufeln in der Hölle. Ich will gar nicht nach oben. Das haben mir Menschen schon gesagt. Ich habe früher sehr viel auf offenen Plätzen gepredigt, in der ganzen Bundesrepublik, von einem Ende bis zum anderen, auch in Stuttgart, auf dem Kannstadter Basen und so weiter. Und es gab immer solche Menschen, die ihren Spott getrieben haben und die nichts von der Gnade Gottes und von dem Heil in Christo wissen wollten. Und dann tut es wirklich weh, wenn man weiß, es wird ihnen ergehen wie dem reichen Mann. Der reiche Mann hat seine Augen erst dort aufgetan, als es zu spät war. Dann nützt ein Augenauftun nichts mehr. Auch nicht ein Ach, Herr, sende jemanden und lass meine Brüder mahnen. Das ist dann zu spät. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Ich wünschte, dass die ganze Welt begreifen würde, welch ein Gnadenangebot Gott der Menschheit gemacht hat. Jeder kann selig werden. Kein Mensch braucht verloren zu gehen. Aber auch das größte Geschenk muss angenommen werden. Der Glaube kommt aus der Predigt, und durch diesen Glauben an das, was Gottes Wort sagt, werden wir selig. Nicht nur durch irgendeinen Glauben, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, als unseren persönlichen Erlöser, der am Kreuz auf Golgatha speziell für dich und für mich den Tod erlitt und die Strafe, die uns getroffen hatte, getragen hat, gemäß Jesaja 53. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nur noch ganz kurz und ganz schnell ein paar Stellen, die Sie unbedingt noch wissen müssen, sonst ohne die wäre das einfach nicht komplett. Und damit kommen wir auch schon gleich zum Schluss. Nämlich, was den Tag des Heils und den Tag der Gnade betrifft und dann auch den Tag des Herrn, der dann hereinbrechen wird. Ich möchte aus 2. Korinther 6, Vers 2 und 3 lesen und dann aus 2. Petrus 3. 2. Korinther 6, 2 und 3. Es steht ja geschrieben, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Dann können wir gleich zu 2. Petrus, Kapitel 3 gehen. 2. Petrus, Kapitel 3. Hier führt der Apostel aus. In Vers 10. Komme, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb? An ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber in der Flammenglut sich auflösen. Und die Erde wird mit allen Menschen werden, die auf ihr sind, in Feuer aufgehen. Das ist Gottes heiliges Wort. Und so wird es geschehen. Das ist dann der Tag des Herrn, der Tag der Rache, der Tag der Abrechnung, der Tag des Gerichtes über die gottlose Menschheit, die dem Herrn den Rücken gekehrt hatte. Also in dem Moment, wo der Tag des Heils, diese Gnadenzeit, ihr Ende findet, bricht das Gericht Gottes über die Menschheit herein. Und der Tag des Herrn, ich möchte es euch auch aus dem Alten Testament lesen, und zwar aus dem Propheten Malachi, im Propheten Malachi, im 3. Kapitel, Vers 19 steht, denn wisset wohl, es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Und dann in Vers 23, wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Bitte, Freunde, es muss einfach gesagt werden und es sollte uns durch Mark und Bein gehen. Wir leben am Ende der Endzeit. Der Tag der Gnade, der Tag des Heils neigt sich. Wir haben in Matthäus 25 gemeinsam gelesen, zur Mitternacht erscholl ein Geschrei. Der Tag nimmt seinen Lauf, der Morgen bricht an, es ist Mittagszeit, Abendzeit, dann bricht die Nacht herein. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Licht zu sehen, das zur Abendzeit leuchtet, um in die Mitternachtsstunde, jetzt global gesprochen, was den gesamten Tag des Heils betrifft, um so Erleuchtung zu haben, und den Weg, den Gott mit seiner Gemeinde geht, mit den Seinen geht und die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie wissen, dass wir geistliche Orientierung bekommen. Ich habe es vorhin ja gesagt und das sei nicht hervorgehoben, aber ich hatte wirklich ein einmaliges Vorrecht, eben doch fast auf der ganzen Welt, das Wort des Herrn zu verkündigen. Und ich kenne mich im religiösen Bereich ein wenig aus. Wir haben jetzt über 300 christliche Denominationen vereint im Weltkirchenrat. Sie alle legen die Bibel aus, wie sie meinen, dass es richtig wäre. Aber es gibt nur eine Bibel, nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein ewiges Leben, nur einen Gott, nur eine Seligkeit. Gott ist für all diese Richtungen nicht verantwortlich. Jesus sagte in Matthäus 16, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Heute geht es nicht darum, ob wir zu einer Kirche oder Freikirche gehören. Heute geht es darum, ob wir ein Glied am Leibe Jesu Christi sind, ob wir wirklich in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineingefügt worden sind, geboren durch den Heiligen Geist und ebenso zu dieser göttlichen Einheit zusammengefügt. Christus ist ja das Haupt der Gemeinde und wir alle bilden die Glieder an seinen Leibe. Noch einmal, es genügt nicht, Mitglied einer Kirche oder Freikirche zu sein. Man muss ein Eigentum Jesu Christi bewusst geworden sein. Man muss in die Nachfolge des Herrn getreten sein. Jesus sagte, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und er sagte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wir müssen dem guten Hirten folgen. Ich urteile keinen Menschen, denn sie meinen es alle gut. Die Katholiken meinen es gut, die Protestanten, griechisch-orthodox, russisch-orthodox, koptische Kirche, wer assyrisch, wer sie alle sind. Es gibt ihre Namen in der Tat über 300. Sie alle sind aufrichtig, sie alle sind ehrlich, sie alle möchten selig werden. Und ich habe tatsächlich an einem Sonntagvormittag in Windbank, Südafrika, in einer römisch-katholischen Kirche gepredigt. Das stimmt. Und ich möchte, dass Sie klar wissen, auch wenn ich so gegen das System bin, weil es die Menschen im Dunkeln lässt, und deshalb bin ich gegen jede organisierte Religion, wo nicht Jesus Christus zu seinem Recht kommt und wo die Verkündigung des Evangeliums nicht ganz und gar frei und offen auf den Leuchter gestellt wird. Aber ich möchte eben noch einmal hervorheben, ganz gleich, wohin jemand so auch gehören mag, das genügt nicht. Das genügt nicht. Wir müssen ein Eigentum des Herrn geworden sein. Wir müssen einen Tag in unserem Leben haben, an dem wir unsere persönliche Bekehrung zu Jesus Christus hin erlebt haben. Und so den schmalen Weg beschritten und durch die enge Pforte eingegangen sind, um dann auch in die Herrlichkeit zu gelangen. Es ist einfach notwendig. Stellen Sie sich bitte vor, ich würde Ihnen heute Abend etwas anderes sagen und müsste am jüngsten Gericht den schlimmsten Vorwurf über mich ergehen lassen, dass ich Ihnen an diesem Abend nicht den Weg zum Herrn gewiesen habe. Es gehört also dazu. Fassen wir jetzt in Ruhe zusammen. Es geht um zwei hauptsächliche Themen. Die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung biblischer Prophetie in unseren Tagen. Wie viele Bibelstellen könnten gelesen werden, die von der Endzeit sprechen? Im Propheten Daniel, im Propheten Hesekiel, überhaupt in den Propheten des Alten Testaments. Und dann natürlich auch in den Schreiben der Apostel im Neuen Testament. Und wie ich vorhin schon sagte, besonders im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und das sind Geheimnisse, die einfach mit dem Verstande nicht zu ergründen sind. Wie viele von euch, vielleicht ist das zu persönlich gefragt, und dennoch hätte ich es gerne gewusst, wie viele von euch haben die Bibel schon gelesen? Wer schritt bitte mal die Hand heben? Habt ihr die Bibel schon mal gelesen? Natürlich. Ja, prima, wissen, Dankeschön. Es kann ja sein Traum nichts sein. Aber in der Offenbarung werden Bilder beschrieben. Da wird ein Tier gezeigt mit 7 Köpfen, 10 Hörnern und die verschiedensten Bilder. Wenn man keine Ahnung hat, was die Symbole bedeuten aufgrund der alttestamentlichen Prophetie, du liebe Güte, dann kann man mit diesen Bildern überhaupt nichts anfangen. Und deshalb haben viele die Offenbarung überhaupt nicht zu Ende lesen wollen, weil sie mit der Thematik und mit den Symbolen, die darin geschrieben stehen und gefunden werden, einfach nicht fertig werden konnten. Nicht, weil wir es sind, aber weil jetzt die Zeit dafür gekommen ist und diese die Gestalt annehmen. Deshalb ist es uns jetzt zur Zeit der Erfüllung all dieser Dinge von Gott geschenkt worden, durch Offenbarung des Heiligen Geistes aufgrund des Alten und des Neuen Testaments in diesen göttlichen Heilsratschluss hineinzudringen und eine direkte, gewisse, von Gott geschenkte Orientierung zu haben. Und die brauchen wir in dieser Zeit. Die ist aber nicht zu finden in irgendwelchen Seminaren, wo Kommentare vorgelesen und noch kommentiert werden von Leuten, die in der Vergangenheit geschrieben haben. Heute bedarf es Männer Gottes, die wirklich gerufen wurden, die nicht nur gehen und diesen Dienst als Beruf betrachten, dass man vielleicht, wie man Rechtsanwalt, Lehrer und andere Berufe ergreifen kann, dann mal Priester oder Pfarrer werden kann als Beruf, das genügt nicht zur Verkündigung des Gotteswortes. Bedarf es einer göttlichen Berufung. Und mit dieser göttlichen Berufung, mit diesem göttlichen Auftrag, kommt natürlich Verantwortung, aber es kommt auch göttliche Erleuchtung, es kommt Einsicht und Übersicht aus Gnaden. Und ich meine, das zur Ehre des Herrn sagen zu müssen. Nicht Fleisch und Blut offenbart den Ratschluss Gottes, sondern der Heilige Geist, der das Wort inspiriert hat. Und dieselbe Offenbarung, die Propheten und Apostel hatten, durch denselben Heiligen Geist haben wir heute dieselbe Offenbarung durch dasselbe Wort. Bei Gott bleibt ja alles beim Alten. Wie eben schon gesagt, Menschen können über die Dinge nicht lehren. Es steht geschrieben, nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Durch dasselbe Wort, denselben Heiligen Geist zu den Füßen Jesu, unseres Herrn. Und der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Noch ganz kurz zurückkommend auf das, was unser Herr sagte. Von all den Endzeitereignissen, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten und Krieg und Kriegsgeschrei und so weiter. Und dann eben ganz zum Ende diese beiden Begriffe, die Schlagzeilen gemacht haben, seit einigen Jahren, Frieden und Sicherheit. Abrüstung um jeden Preis, Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet, Grenzen sind aufgehoben, Militärblöcke gelten nichts mehr, alle können gehen, woher sie gekommen sind. Aber aus diesem allem entsteht jetzt das große, vereinte Europa, wie es Charles de Gaulle schon 1957 beim Unterschreiben der römischen Verträge deutlich gesagt hat. Ein Europa vom Atlantik bis zum Ural. Alle anderen haben in den letzten Wochen, letzten zwei, drei Jahren dasselbe Vokabular gebraucht. Und es wurde gesagt, ein Gesamteuropa mit vielen Wohnungen, in dem allen Platz haben. Aber was diese Herrschaften als Politiker nicht wissen und was wir als von Gott Informierte wissen, bitte zählen Sie nicht oder rechnen Sie nicht so hart mit mir ab. Das sage ich nicht von mir aus. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber wir sind als bibelgläubige Menschen besser informiert als alle Politiker dieser Welt. Weil wir die Entwicklung, die jetzt vor sich geht und aktuell ist, ja mit dem prophetischen Wort begleiten. Schritt für Schritt sehen wir, wie alles Gestalt annimmt und so wird, wie es in der biblischen Prophetie vorausgesagt worden ist. Und deshalb meine ich, betonen zu müssen, dass gerade dieser prophetische Teil jetzt so wichtig ist. Ich könnte zu Ihnen kommen, von großen Dingen berichten. Ich habe 10 Jahre die Andacht über Radio Luxemburg gehalten, an jedem Sonntagmorgen von 1968 bis 1978, hat ein großes Vorrecht über Fernsehen und zu vielen Tausenden zu sprechen. Ich könnte Ihnen viel erzählen. Auch als ich in der Sowjetunion war vor 2 Jahren, hat man mich zum Fernsehen gebeten, in Peking ebenso und in der halben Welt. Ich könnte Ihnen sehr viel erzählen. Und dann würden Sie sagen, oh, der Mann hat aber viel erlebt. Und was hätte ich damit erreicht? Gar nichts. Vielleicht wären Sie beeindruckt gewesen. Das nützt uns nichts. Hier soll nicht Eindruck erweckt werden. Hier soll ganz klar vor dem Angesicht Gottes, vor dem wir Rechenschaft ablegen werden müssen, gesagt werden, worum es geht. Und es muss deutlich ausgesprochen werden, die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Er ist hingegangen, uns die Städte zu bereiten, und ihr wird wiederkommen, uns zu sich zu nehmen. Engel, die Katastrophen über diese Erde hereinbrechen, ehe der Tag des Herrn kommt, der brennen wird wie ein Ofen. Vorher wird der Herr kommen, denn er sagte, wie es war in den Tagen Sodoms, ehe Sodom und Gomorra mit Feuer verbrannt wurde, ist Lot herausgeführt worden. Ehe die Sündflut kam, ist Noah mit den Seinen in die Arche hineingegangen. So wird es sein bei der Wiederkunft des Herrn. Die Brautgemeinde, die wahrhaft Gläubigen, die wirklich in der Nachfolge Jesu standen, versiegelt waren mit dem Heiligen Geist, gehorsame Gotteskinder wurden, ungeteilten Herzens, dem Herrn vertrauten, sie werden von ihm heimgeholt werden zur Herrlichkeit. Und dann beginnt auf dieser Erde ganz ungemütlich zu werden. Ich hätte es so nicht bestimmt, aber ich werde mich hüten, Gott in irgendeiner Weise zu kritisieren. Er hat es so in seinen Worten voraussagen lassen und so wird es geschehen. Unser Herr sprach, wenn ihr seht, dass das alles zu geschehen beginnt, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Ich hätte den Wunsch heute Abend, dass wirklich alle Gottes Wort zu Herzen nehmen würden. Und noch eine Bitte darf ich hinzufügen, dass dieses Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichte, wozu es gesandt wurde. Gott hat uns lieb. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser persönliche, heilsbringende Glaube an Jesus Christus möge uns heute Abend aus Gnaden geschenkt werden. Auch die Offenbarung und das Verständnis, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Israel ist gesammelt, wie Gott es verheißen hat. Lies nach Jeremia 31 und die verschiedensten Stellen im Alten und dann im Neuen Testament. Er, den Israel zerstreut hat, sammelt es wieder, bringt es am Ende der Tage wieder zurück. Und so wird auch die Gemeinde des Herrn in die Verheißungen des Wortes für diese Zeit zurückgeführt. Wir haben die geistliche Orientierung aufgrund des Wortes Gottes. Niemand soll es sagen, das hat ein Evangelist gesagt, oder Bruder Frank oder Missionar, sondern das spricht Gott durch sein Wort zu uns. Und sein Wort wird in Ewigkeit nicht vergehen. Wo dem, der sich zubereiten lässt, ich bin nicht hier, um Angst zu machen, aber ich sage euch die Wahrheit, ich möchte nicht verloren gehen und ich möchte auch nicht, dass einer von euch verloren geht. Es ist nicht mit Worten zu beschreiben und in der Vorstellung überhaupt zu erbeten, was es bedeuten wird für die Menschen, die es versäumt haben, ihr Leben Gott zu weihen und in die Nachfolge des Herrn zu treten. Es wird finster werden. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Vorwürfe jeder Art. Und es wird, wie gesagt, getrennt von Gott eine furchtbare Sache sein. Ich schließe mit den Worten des Apostels Paulus aus 2. Korinther 5. Lasset euch versöhnen mit Gott. Mit den Worten des Herrn aus Lukas 21. Vielleicht soll ich diese Worte lieber genau vorlesen, damit wir sie Wort für Wort haben und nicht nur aus dem Gedächtnis zitieren. Lukas Kapitel 21. Hier haben wir es eindringlich aus dem Munde unseres Herrn. Er sagt hier, habt auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit oder Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfallen wie eine Schlinge, denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Seid also wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allen, was dann kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn hinzutreten. Das sind die Worte unseres Herrn. Auch er sprach von dem Tag, der kommen wird. Und er wird kommen. Er wird bald hereinbrechen. Wir sind die Generation, die damit rechnen kann, dass wir die Letzte sind und dass wir die Wiederkunft des Herrn erleben werden. Tag und Stunde weiß niemand, das ist auch gar nicht nötig, aber wir erkennen es aufgrund der Zeichen der Zeit, dass es sehr nahe bevorsteht. Die Wiederkunft Jesu Christi und die Erfüllung biblischer Prophetie vor unseren Augen. Damals sagte der Herr in Lukas 4, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Wir können immer wieder diese Bibel zur Hand nehmen und vorlesen und sagen, jetzt ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Haben Sie keine Bange, dass Sie ein Tor für die anderen werden? Mögen die anderen jetzt lachen und Sie traurig sein als gläubig gewordenen? Der Tag kommt, wo Sie froh sein werden und die anderen werden vom Heulen und Zähneknirschen erfasst werden. Heute sind die biblisch Gläubigen in den Augen der anderen ein wenig minderwertig. Sie werden nicht so ganz als für die Gesellschaft passend betrachtet. Das habe ich oft genug erlebt. Aber das Blatt wird sich wenden. Die heute Verlachten werden dann die Gefeierten sein. Und die heute Gefeierten werden dann eben durch die Not hindurchgehen müssen. Was wünschte ich? Und mit Sicherheit auch der Herr, dass jeder von uns heute die Sache ernst nehmen, sich zum Herrn bekehren, Gottes Wort glauben und so den schmalen Weg betreten, der zum Leben führt, in der Gewissheit, wenn der Herr kommt, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen und mit ihm in die Herrlichkeit einzugehen. Sein heiliger Name sei gelobt und gepriesen. Amen. Ich bitte darum, dass wir kurz aufstehen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Wahrlich, es ist unseres Fußes Leuchte geworden und ein Licht auf unserem Wege. Herr, du bist unser Licht, unser Leben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir, unserem Erlöser, dass du zu uns kamst, gelitten, gestorben, begraben und am dritten Tage auferstanden bist zu unserer Rechtfertigung und dann nach 40 Tagen gen Himmel fuhrst und wiederkommen wirst, um die Deinen heimzuholen. Geliebter Herr, ich bitte für alle, die ihre Hände erhoben hatten, auch für diejenigen, die es noch nicht gewagt haben. Du weißt es, o Herr, dass keiner verloren gehen möchte. Heiland, gemeinsam bitten wir dich darum, sei uns gnädig. Rede weiter durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu uns. Herr, lass niemanden verloren gehen. Rette unsere Seele, befreie unseren Geist von allem und heile uns dem Leibe nach. Ja, bestätige dein Wort als wahr an uns. O Gott im Himmel, auch dafür danke ich dir, dass wir dein Wort haben, als Richtschnur, als Orientierung, als Wegweiser zur Belehrung. Herr, ich danke dir für die Bibel, das herrliche Gotteswort. Du hast uns dieses Wort durch alle Stürme hindurch erhalten. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Geliebter Heiland, möge das heute verkündigte Wort in allen Herzen bleiben. Möge es Frucht bringen zum ewigen Leben. Nimm alle an, o Herr, die jetzt im Glauben zu dir kommen. Erhöre sie, vergib alle Schuld, tilge jede Sünde, befreie völlig und ganz, o Herr, von allen Gebundenheiten, von jedem Laster. Nimm den Geist dieser Welt aus uns heraus und gib uns den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Ach Herr, dir, dem allmächtigen Gott, danke ich von Herzen, dass auch dieser Abend Frucht bringt für die Ewigkeit in all den Herzen, die dein Wort im Glauben aufgenommen haben. Ich befehle sie dir und deiner Gnade an und möchte sie spätestens an dem Tage deiner Wiederkunft wiedersehen. O Herr, es gibt eine Zukunft, eine herrliche Zukunft für dein Volk in alle Ewigkeiten. Schenk uns das ewige Leben und sei du aus Gnaden mit uns allen. Ja, erhebe dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.